Ja, schön, dass ich hier in Flechtdorf sein kann. Unser Thema heute und auch das der nächsten beiden Abende und das am Sonntagmorgen, das könnte ich genauso gut in New York oder in der Kleinstadt Korbach oder in der Bronx irgendwo in Amerika halten. Da steht ein Mann vor mir und das habe ich in den letzten 40 Jahren mindestens 20, 30 Mal erlebt und sagt, hier oben, da habe ich ja alles verstanden. Ich kenne meine Bibel, ich weiß auch, dass Gott lebt, aber es ist alles hier oben und es rutscht nicht in mein Herz und es bewegt mich nicht tief. Es berührt mein Herz nicht und deshalb ist das ein wichtiges Thema, dem wir uns heute hier zuwenden wollen, wie Gott mein Herz berührt oder vom Kopf ins Herz und Jesus begegnen. Und egal, ob du ganz jung bist oder ob du schon 50 Jahre auch eine Beziehung zu Jesus hast, es bleibt interessant, sich auf dieses Thema einzulassen. Und wie an allen Abenden und auch am Sonntag werde ich im Anschluss an meinen Vortrag eine Einladung aussprechen. Es wäre irgendwie peinlich, wenn ich ein wunderbares Angebot euch vorstellen werde, nämlich wie Gott mein Herz berührt und ich lade euch nicht ein, das auch konkret festzumachen und in euer Leben hinüberzuholen. Also stellt euch darauf ein, am Ende werde ich eine Einladung aussprechen und werde euch die Möglichkeit geben, dass ich für euch bete und euch segne im Namen Jesu, dass ihr klare Entscheidungen auch trefft, ob ihr mit Jesus leben wollt oder nicht. Schauen wir weiter. Ich versuche das jetzt mal ganz vorsichtig und langsam aufzubauen. Jeder Mensch baut sein Reich. Irgendwie fängt er an. Also wenn man in die Pubertät kommt, so ihr fangt jetzt auch bald an, euer Reich zu bauen. Welche Turnschuhe will ich denn tragen und welche nicht? Müssen die Markenturnschuhe sein? Und was will ich für einen Schulturnister unbedingt haben? Und welche Schule will ich besuchen? Und dann geht's weiter mit heiraten und Frau aussuchen oder den richtigen Mann und dann geht's ums Haus bauen und alle Dinge, die unser Leben so bewegen. Wir bauen unser Reich, jeder Mensch, völlig unabhängig, wo er lebt, in welcher Kultur oder Zeit oder Religion. Und gleichzeitig, ohne dass es die meisten Menschen wissen, baut Gott sein Reich. Er baut es, seitdem es Menschen gibt. Er will Menschen an sein Herz ziehen. Er will, dass wir ihn lieben. Das größte Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Verstand und mit allem, was du bist, mit deinen Gefühlen, mit allem. Das ist der Wille Gottes. Also es geht um eine Liebesbeziehung. Es geht nicht darum, an irgendetwas zu glauben oder in irgendeine Religion anzugehören. Es geht auch nicht um die freie evangelische Gemeinde. Es geht um eine persönliche Beziehung, die du haben darfst zu Gott und das, danach sehnt sich Gott und deswegen baut er sein Reich. Und dann kam vor 2000 Jahren Jesus. Der Sohn Gottes kommt auf diese Erde mit dem klaren Auftrag, Menschen in die Beziehung zu Gott zurückzuführen und seine erste Predigt lautete, tut Buße, also kehrt um, lebt nicht mehr ohne Gott, denn das Himmelreich, also Gottes Reich ist nahe herbeigekommen, nämlich in der Person von Jesus zum Anpacken, zum Anschauen, zum Anhören, zum Berühren nahe gekommen, in der Person von Jesus. Und darum lädt er die Menschen ein, umzukehren. Und es geht weiter. Der Mensch baut weiter sein Reich und vielleicht ist er durchaus ein religiöser Mensch. Er schaut auch mal in der Kirche vorbei oder geht mal in eine Gemeinde, betet vielleicht auch mal in einer Notsituation, tröstet ihn vielleicht. Er ist zunächst ein religiöser Mensch, er ist gar nicht abgeneigt. Er hat jetzt nicht so viel am Hut mit den Institutionen, Kirche oder Gemeinde, aber gegen Gott hat er eigentlich grundsätzlich nichts. Er ist ein religiöser Mensch. Jesus ist für ihn irgendwie nützlich, aber Jesus ist nicht der Chef. Er ist nicht der, der das Sagen hat in seinem Reich. Und die Folge, man hat keine Klarheiten über Gott. Alles bleibt nebulös. Wo ist er? Schwebt er da oben auf Wolke 7? Warum lässt er so viel Leid zu? Wie kann das passieren, dass ich Krebs bekomme? Es bleibt alles unklar. Keine Klarheiten über Gott. Und auch Enttäuschungen im Umgang mit Gott. Ich habe ihn doch so sehr gebeten, dass mein Freund mich auch so liebt, wie ich ihn liebe. Und dass er nicht eine andere bevorzugt. Und das hat nicht geklappt. Ich bin enttäuscht von Gott. Das ist die Folge, wenn nicht Jesus der Chef ist, sondern ich mein eigener Chef bin. Die Folge ist auch kein tägliches Reden mit Gott. Wenn ich einen Menschen lieb habe, meine Frau, nehme ich mal als Beispiel, dann würde ich eigentlich denken, es wäre recht normal, wenn ich jeden Tag mit ihr reden würde. Das ist ja nicht unnormal, weil ich sie liebe. Und wenn ich Gott liebe, dann rede ich mit ihm, dann ist es das Selbstverständlichste auf der Welt, aber nicht, wenn ich nur ein religiöser Mensch bin und mein Reich baue. Und dann kommen auch Enttäuschungen durch Gemeinde, durch Kirche, durch das Bodenpersonal Gottes, durch Pastoren. Irgendwas haben sie falsch gemacht und waren auch fehlende Empathie und manchmal lieblos. Ja, das kommt dann und das merken wir dann. Und ich spüre Gott an meiner Seite einfach nicht. Ja, da wird von gesungen. Aber wo ist denn der im Alltag, 7 Tage in der Woche, wo ist Gott an meiner Seite? Nun, das alles geschieht, wenn ich mein Reich baue. Und dann kommt Jesus und sagt, da mache ich nicht mit. Dein Reich ist mir viel zu klein, viel zu eng. Ich habe was viel Größeres mit dir vor. Dazu bin ich gar nicht auf diese Welt gekommen, um ein bisschen in deinem Reich mitzuspielen, sondern ich bin für dich gestorben, ich bin für dich auferstanden, ich habe dir das Reich Gottes sozusagen erkämpft am Kreuz von Golgatha und darum lade ich dich ein, in mein Reich zu kommen und dort ein Nachfolger von Jesus zu werden, nicht einer, für den Gott auch mal nützlich ist. Nein, umgekehrt, ich soll sein Nachfolger sein. Und dann verstehen wir so langsam Bibelverse wie trachtet zuerst nach seinem Reich. Dann wird euch alles andere zufallen, sagt die Bibel. Wie sollen wir denn das verstehen? Wir trachten nach Essen, nach Trinken, nach Kleidung, nach Geld, nach dem Auto, nach dem Haus, nach der Rentenversicherung. Wie sollen wir die Strompreise bezahlen? Danach trachten wir. Auch Christen. Aber die Bibel sagt, trachtet zuerst nach seinem Reich. Jesus ist das absolute Zentrum in Gottes Reich. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist der, der unser Herz berühren will. Ich erkläre das auch gleich. Und dann merke ich, ja, jetzt verstehe ich, was die Bibel sagt, wenn sie sagt, dein Wille geschehe. Also der Wille, der im Himmel geschieht, bei Gott, den sollen wir auf diese Erde transformieren. Der soll auch hier geschehen. Und Menschen sollen froh werden und Menschen sollen Gott begegnen. Und in Gottes Reich, da ist er, nämlich Jesus, der Chef und nicht mehr ich. Und darum ist die erste Frage, die wir uns stellen an diesem Abend, in welchem Reich lebe ich denn? Welches Reich baue ich denn? Mein Reich oder Gottes Reich? Und so, die Folge ist, wenn ich Gottes Reich baue, wenn er der Chef ist in meinem Leben, dass ich bestimmte Dinge erlebe, die mein Herz berühren. Er vergibt mir alle meine Schuld. Ich kann mir jetzt mich an einige Dinge in meinem Leben erinnern, wofür ich mich sehr Taten, für die ich mich sehr geschämt habe. Und ich weiß, er hat sie mir vergeben. Da steht ein wunderbarer Vers in der Bibel. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Kolosserbrief, Kapitel 2. Also am Kreuz, da hing ein Schuldschein, 100% Schuld Hilmar Schulze. Nicht ein wenig, 99%, nein, alle Schuld hat Jesus bezahlt am Kreuz von Golgatha. Als ich das begriffen habe, da war ich 12 Jahre alt. Aber das war das erste Mal, dass ich das so begriffen habe. Alle meine Sünden sind weg. Nichts steht mir zwischen meinem Papa im Himmel und mir. Da bin ich froh geworden. Und das hat mein Herz berührt. Und ich bin so, so dankbar, dass ich das erleben durfte und dass das bis heute auch so ist. Gott vergibt mir alle meine Schuld. Eigentlich könnten wir hier schon Schluss machen. Mehr geht nicht, sollte man meinen, aber nicht bei Gott. Nein, Jesus wird auch mein Retter. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Also ich weiß, wir hier auf dem Dorf oder in der Stadt, da kennen deine Arbeitskollegen, die wissen genau, du bist evangelisch, du bist katholisch, du gehst in die FEG. Das wissen die, jeder weiß das. Je kleiner das Dorf ist, umso mehr weiß man das, wer wohin geht oder wer gar nicht irgendwo hingeht. Aber welche Menschen, wie viele Christen in unserem Land bekennen mit ihrem Mund, ich glaube an Jesus. Ich bekenne, dass ich ein Gotteskind bin, ein Christ bin, nur die wenigsten, weil wir den Mund nicht aufkriegen. Also es reicht nicht aus, zu sagen, du gehst in die FEG, sondern die Bibel sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Was für ein Geschenk. Und ich wünsche uns, dass wir das bekennen können, dass wir das aussprechen können. Jesus ist der Herr. Und Jesus wird dann mein Freund. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wie viele falsche, merkwürdige Gottesbilder kreisen in unseren Köpfen, manchmal seit Generationen. Der strafende Gott, der Oberpolizist, der immer auf mein Leben schaut, ob ich irgendwas falsch mache und mir dann eine Watschen verteilt. Aber das ist doch nicht der Gott der Bibel. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Wenn ihr meine Nachfolger seid, seid ihr zugleich auch meine Freunde. Jesus ist mein Freund und mein Bruder geworden. Was für ein Vorrecht. Und so wie man einen Freund hat, darf man mit ihm auch Freud und Leid teilen und darf wissen, mein Freund ist auch morgen noch mein Freund, auch wenn ich mal missbaue. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Nacht lang am Tisch gesessen habe. Wir hatten, entschuldigt bitte, eine Flasche Whisky auf dem Tisch. Mein Freund kam angereist über hunderte Kilometer. Er hatte sich von seiner Frau und seinen drei Kindern getrennt. Und ich habe ihm so richtig den Kopf gewaschen. Und wir haben die ganze Nacht gebetet und gezetert. Und ich habe versucht, ihm das auszureden zu versucht. Und dann war es schon sehr, sehr früh am Morgen. Und habe ich ihm gesagt, ich kann nicht akzeptieren, was du tust. Aber eins werde ich sehr sagen, du wirst immer mein Freund bleiben. So ist Jesus. Der sagt nicht zu allem Ja und Amen, wenn wir Bock missbauen. Aber er bleibt unser Freund. Das berührt mein Herz. Und Jesus liebt mich grenzenlos. Im Römerbrief können wir es lesen. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und jetzt werden einige Dinge aufgezählt, die uns scheinbar von der Liebe Gottes trennen können. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Niemand ist in der Lage, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Die Liebe des Vaters, von der wir gerade gehört haben, vom Gerd, ist wunderbar und doch nur ein Abklatsch, ein Hauch der Liebe Gottes, die Gott zu dir hat. Nicht zu vergleichen. Was für ein Geschenk. Liebe, die nie aufhört. Grenzenlose Liebe, die Gott uns schenkt bis zum Ende unseres Lebens. Nein, noch weit darüber hinaus bis in alle Ewigkeit. Und Jesus steht mir jeden Tag zur Seite. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Menschen lesen Horoskope, gehen zum Wahrsager, kaufen sich esoterische Literatur, werden Satanisten, suchen in anderen Weltreligionen irgendwo nach Lebenshilfen, nach jemand, der unverrückbar an ihrer Seite steht. Und Jesus sagt vor 2000 Jahren, ich bin bei euch jeden Tag, 7 Tage, 24 Stunden, 60 Minuten in der Stunde erfahrbar, erlebbar. Und er ist nicht nur da, wenn es uns gut geht. Er ist uns besonders nah, wenn es uns nicht gut geht. Wenn es ans Ende unseres Lebens geht, das können wir nicht üben. Wenn es ans Sterben geht, dann ist Jesus uns in besonderer Weise nah. Meine erste Sterbebegleitung in Wülfrath war bei einer über 90-jährigen Frau und sie lag da, es war nur noch ein Häufchen Mensch, eine Woche im Koma und wir singen Lieder von der Ewigkeit und plötzlich macht sie die Augen auf und singt bei der dritten Strophe leise, aber deutlich mit. Und dann habe ich etwas gesehen, was ich nur einmal im Leben gesehen habe. Sie leuchtete, sie wurde angestrahlt. Da war eine andere Macht im Raum. Und kaum war das Lied zu Ende, hebt sie die Hand, lächelt und wird angestrahlt wie von einem Scheinwerfer und sagt, ach, da bist du ja, Herr Jesus, wie schön, und packt ein. Das ist Jesus, ich bin bei euch, jeden Tag. Jetzt setze ich noch einen drauf. Eine Frau in unserer Gemeinde in Worms wurde, aus dem Freundeskreis wurde, ganz grausam ermordet, ein Raubmord. Und ihre beiden Kinder, 9 und 12 Jahre, haben sie nach der Schule gefunden. Und ich habe darum gerungen, was kann ich ihrem Mann, der nicht an Jesus glaubte, einem Architekten, und den beiden Kindern sagen, was kann denn jetzt noch Trost geben in solch einer Situation, bei solch einem grausamen Tod? Und dann hat mir der Herr einen Bibelvers gezeigt, den die meisten von euch kennen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, als aller menschlicher Verstand, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Und dann durfte ich diesen Kindern und dem Mann sagen, eure Mutter ist nicht in Panik und in Geschrei gestorben, sondern im tiefen Frieden Gottes. Dann, wenn wir ihn am allermeisten brauchen, dann geht Jesus nicht weg an den Kiosk und holt sich eine Bildzeitung und wartet, bis wir gestorben sind. Dann rückt er nicht von unserer Seite. Und dann ist er uns so nah. Egal, ob du mit dem Flugzeug abstürzt oder ob du auf dem 90 Jahre alt wirst oder ob du an Krebs stirbst, das spielt gar keine Rolle. Er wird dir seinen übernatürlichen Frieden in einer Weise schenken, wie du ihn wahrscheinlich bisher noch nie erlebt hast. Und das wünsche ich uns, diese Nähe, diesen Beistand Gottes. Helmut Graf von Moltke, einer der Hitler-Attentäter, ein sehr gläubiger evangelischer Christ, und er wurde gehängt im Zuge der Attentate, wie viele andere auch, und er schreibt 5 Minuten, bevor die Wärter kamen, schreibt er noch ganz schnell auf einen Zettel, einen Abriss, eine Ecke einer Zeitung, liebe Marianne, das war seine Frau, und den Zettel hat später der Gefängniswärter Egon seiner Frau überbracht, die beiden hatten sich angefreundet, und er schreibt, liebe Marianne, wenn du wüsstest, welchen tiefen Frieden ich jetzt durch Jesus in meinem Herzen habe, du würdest dich nie wieder vor irgendetwas fürchten. Dein Helmut. Und das 5 Minuten, bevor er aufgehängt wurde. Das kann nur Gott. Jesus ist an deiner Seite. Und das kann nicht ein Gott sein, der irgendwo herumschwebt. Der muss so tief in dein Herz kommen und dich so erfüllen, dass du dich nie wieder vor etwas wirklich fürchten musst, weil Jesus ist da. Er steht mir jeden Tag zur Seite. Und dieser Jesus ist 24 Stunden online. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. 24 Stunden am Tag kannst du zu Jesus gehen, direkt zum Herrn aller Herren, ohne Umwege, ohne Vermittler, direkt mit Jesus sprechen und ihn anbeten und ihn um Hilfe bitten. Und er wird dir seine Gnade und Barmherzigkeit schenken für dein ganzes Leben lang. Und das Letzte, durch das Vertrauen in Jesus bin ich ein Kind Gottes. Allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich bin jetzt 67 und ich glaube schon, dass ich mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen lebe, aber ich darf auch Kind sein. Ich darf auch Kind sein, nicht kindisch. Ich bin ein Kind bei meinem Vater im Himmel. Ich darf Fehler machen, ich darf hinfallen. Ich darf auch mal weinen, ich darf auch mal meckern, ich darf auch mal klagen. Ich bin sein Kind und er hat mich definitiv angenommen, adoptiert wie einen eigenen leiblichen Sohn. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann spürst du das in deinem Herzen. Nicht nur, dann weißt du das in deinem Kopf und dann kannst du Gott danken, dass du Kind im Hause des Vaters im Himmel bist. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Und wenn du Jesus so vertraust und ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, dann bekommst du ja Kontakt mit deinem Vater im Himmel. Und da bekommst du vier Dinge, die kriegst du nirgendwo anders auf dieser Welt. In keiner Weltreligion, aber auch nicht in der christlichen Religion. Die bekommst du nur bei Jesus selbst und bei Gott selbst, weil wir einen direkten Zugang durch Jesus zu ihm haben. Da bekommst du Geborgenheit, das ist ein wunderschönes Gefühl, ich bin geborgen. Mein Papa nimmt mich in den Arm, wenn es mir nicht gut geht, aber er nimmt mich auch in den Arm, wenn es mir gut geht, weil er sich mit mir freut. Dann schenkt er dir Frieden im Herzen und zwar nicht nur, weil du gerade mal einen guten Tag hast, nein, einen Frieden, der auch übersteht, wenn es uns nicht gut geht. Ich denke an die Jüdin Corrie ten Boom, die in ihrem Buch schreibt, wie die Gefängniswärter kamen und ihr versuchten, ihre Bibel zu finden. Sie haben mitgekriegt, dass sie aus der Bibel vorgelesen hat und die hat sie dann gut versteckt. Und die Gefängniswärter, die durchsuchten alles und Corrie ten Boom blieb ganz ruhig. Und nach 10 Minuten verließen die Wärter fluchtartig den Raum, weil so viel Wanzen da waren. Die waren alle total verwanzt und Corrie hat dann gebetet, danke Herr Jesus, dass wir die Wanzen haben. Das hat die Bibel gerettet. Ich fand das herrlich. Sie hat nicht ihren Frieden verloren, auch nicht als ihre Schwester dann im KZ neben ihr gestorben ist. Und du wirst eine Sicherheit bekommen, dass du ein Kind Gottes bist und dass du eine Gewissheit hast, ich bin jetzt schon zu Hause bei meinem Vater im Himmel angekommen. Was kann man als Mensch dafür tun? So viel wunderbare Angebote. Nun, ich muss eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, ob ich Jesus in mein Leben einladen will oder ob er außen vor bleiben soll. Das kann Gott nicht ändern. Er wird niemals deine Lebenstür eintreten. Er ist kein Grobian. Er ist ein Gentleman. Und wenn du sie ihm nur zaghaft aufmachst, wird er auch nicht den Fuß in die Tür stellen, damit du sie nicht wieder zumachst. Er klopft nur an. Und du spürst das. Ja, ich habe eine Sehnsucht nach diesem Gott, nach diesem Jesus, nach meinem Vater im Himmel. Und dann darfst du ihn einladen. Und dann kommt er zu dir. Das hat er dir versprochen. Alle, die an ihn glauben, haben das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und was sage ich denn Gott? Nun, das ist eine Möglichkeit, eine Krücke. Das habe ich hier auf einer Karte, steht hier auf einer Entscheidungskarte drauf. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Wenn du dieses Gebet beten möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt nach dem Vortrag zu mir nach vorne zu kommen, während wir ein Schlusslied singen. Und du kannst das auch ablesen. Hier, ich gebe dir die Karte in die Hand, musst da nicht um Worte ringen. Wenn es wirklich dein Bedürfnis ist, Jesus in dein Leben einzuladen, dann darfst du das jetzt tun. Jesus freut sich auf dich. Und vielleicht bist du schon lange Christ und du hast gemerkt, heute Abend, ja, aber in allem baue ich nicht Gottes Reich. Ich baue noch ganz stark auch mein Reich. Und das soll sich ändern. Dann kann man hier auf einer zweiten Karte ein Wachstumsziel eintragen, um zu reifen, um Jesus ähnlicher zu werden, um mehr sein Reich zu bauen. Schreibst du das Datum drauf, den Namen und ein Wachstumsgebiet. Ich möchte dir mehr Vertrauen lernen. Ich möchte ein hingegebenes Leben führen. Ich möchte deinen Willen tun. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Wenn nicht durch mich, durch wen dann? Und ich frage euch, was kann ein Gott hingegebener Christ beten? Er kann beten, Herr, mache du mit meinem Leben, was du willst. Amen. Er wird nie Gott etwas Fieses unterstellen. Er hat verstanden, Gott ist immer für mich. Alles, was er tut, ist, damit wir ihm näher kommen, dass wir mit ihm leben und dass wir die Ewigkeit erreichen. Er ist immer für dich. Er ist nie fies, auch wenn Schweres in unser Leben kommt. Und es gibt extrem viel schwere Dinge in diesem menschlichen Leben. Nicht nur bei Nichtchristen, sondern bei allen Menschen. Wir müssen manchmal wirklich harte Dinge ertragen. Aber es ist immer für dich. Gott ist nie gegen dich. Er will dich nicht quälen, sondern er will dich an sein Herz ziehen. Wenn du wachsen möchtest, wenn du mehr Liebe brauchst für deine Familie, für deine Arbeitskollegen oder deine Arbeitnehmer in der Fabrik, wenn du merkst, meine Beziehung zu meiner Frau, die ist abgekühlt, dann geh zu Jesus. Geht zu Jesus, lasst euch segnen. Da muss man ja nicht warten, bis man die Scheidung erlebt. Kleiner Test für alle, die in Beziehungen leben oder verheiratet sind. Wenn eure Ehe oder Beziehung so aussieht, 7 Tage in der Woche, und ich meine das genauso, wie ich sage, 7 Tage in der Woche füreinander sorgend und aufeinander achtend, dann macht weiter so und dank Gott dafür. Wenn eure Ehe oder Beziehung so aussieht, man teilt Tisch und Bett und Fernseher und den Kühlschrank, aber der kalte Wind ist eingezogen und man hat sich immer weniger zu sagen. Und wenn man sich was zu sagen hat, dann streitet man sich immer häufiger. Dann lade ich euch ein, lasst doch für euch beten. Geht doch gemeinsam zu Gott. Und ich segne euch im Namen Jesu, dass er eure Liebe erneuert, dass er euch diesen tiefen Wunsch schenkt, euch wieder näher zu kommen, körperlich, innerlich, geistlich, im gemeinsamen Glauben. Und wenn eure Ehe so ist, eigentlich schon kaputt, nur um der Menschen willen noch aufrechterhalten, dann bitte ich euch, tut ihr alles, was in eurer Macht steht, damit die Ehe nicht scheitert. Und wenn ihr alles vor Gott und den Menschen tut, was in eurer Macht steht, dann könnt ihr auch nach einer Scheidung aufrecht stehen und sagen, mein Gott, du weißt, dass ich alles versucht habe, was in meiner Macht steht, damit das nicht passiert. Dann braucht man nicht gebückt durchs Leben zu laufen und sich als Gescheiterter zu fühlen. Dann kann man auch dann aufrecht weiterleben. Und wie fängt alle Änderung im Leben an? Indem wir mit Gott reden. Indem wir unsere Hände falten und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Größe, deine Macht, deine Freundschaft. Papa, ich brauche dich. Ich bin dein Kind. Ich lade euch herzlich ein, das heute Abend zu tun, geistliche Schritte zu gehen oder euer Leben Jesus anzuvertrauen. Und jetzt möchte ich euch noch einmal kurz auf etwas aufmerksam machen, was mir sehr wichtig ist. Ich bin jetzt fertig. Und jetzt geschieht in unseren Herzen etwas, was immer passiert, wenn das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird. Da kommt jetzt ein innerer Kampf. Daran kannst du sehen, dass es nicht nur Jesus gibt, der dich liebt und der dich möchte. Es gibt auch den Feind, der auf keinen Fall möchte, dass du ein Christ wirst und dass du als Christ weiter dich zu Jesus entwickelst, ihm seinem Herzen näher kommst. Und du wirst jetzt eingeladen, das Gehörte auf die lange Bank zu setzen. Und dann kommen Gedanken wie, ey, lass doch den alten Mann da vorne reden. Morgen früh ist das vorbei, da habe ich das wieder aus dem Kopf. Dann kommen Gedanken wie, soll ich da jetzt nach vorne gehen und für mich beten lassen? Dann denken ja die anderen, ich hätte es nötig. Ja, das stimmt, du hättest es nötig. Du hast es nötig. Jeder von uns hat es immer wieder nötig, zu Jesus zu gehen. Und uns von ihm beschenken zu lassen. Lass dich nicht von anderen abhalten. Lass dich auch nicht vom Feind abhalten. Sondern tu genau das, was dein Herz dir jetzt sagt. Ich lade euch dazu ein, jetzt zum Gebet und zu Entscheidungen für Jesus hier zu mir in die Ecke zu kommen, während wir gleich von unserem Musikteam ein wunderschönes Schlusslied. Nicht nur hören, sondern miteinander singen. Entscheidung. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick, da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden. Da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine unerschöpfliche Liebe und für dein Ringen um jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Und ich danke dir, dass du das auch heute tust, hier im Flechtdorf. Und dass du möchtest, dass wir deine Kinder werden und dass du uns an dein Herz ziehst und dass wir nicht einen kalten Glauben haben, sondern einen Glauben, der unser Herz erobert und dass wir zu deinen Nachfolgern werden. Und so bitte ich dich, dass du uns nun hilfst, Entscheidungen zu treffen, die richtig sind, die gut sind und die uns im Leben wirklich weiterbringen. Im Namen Jesu. Ihr dürft bitte jetzt mit uns gemeinsam das Schlusslied singen. Und wenn die Musiker anfangen zu singen, bitte ich euch aufzustehen. Lasst uns das Lied stehend singen. Und ihr dürft direkt während des Liedes jetzt, wenn ihr möchtet, zu mir kommen und ich bete für euch.